der deutschen Eishockeyliga absolvierte er als Verteidiger für die München Barons, die Hamburg Freezers, die Hannover Scorpions, den ERC Ingolstadt, die Thomas Sabo Ice Tigers und die Düsseldorfer EG insgesamt 1026 Spiele. Alleine diese Zahl. Wow. Mit Hannover und Ingolstadt gewann er die Meisterschaft. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er 2002 und 2015 bei Weltmeisterschaften auf. Diese Zahlen und Titel gehören zu Patrick Köppchen. Was für beeindruckende Zahlen einer Eishockey-Karriere, die am Anfang dieses Jahres aufgrund einer Schulterverletzung enden musste. Und damit begrüße ich euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Patrick natürlich nochmal ein bisschen über seine Zeit im Eishockeysport. Aber wir blicken auch auf seine aktuellen Projekte, seinen Umzug von Düsseldorf nach München und wo er grundsätzlich seine Zukunft sieht. Dabei spielt natürlich schon die Frage mit, ob er sich nicht auch vorstellen kann, in Zukunft wieder stärker ins Eishockey zurückzukommen. Schließlich hat er so ungefähr alles erlebt, was man als Profi in diesem Sport erleben kann. Seid gespannt, wie Patrick das alles sieht und was er dazu zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Patrick Köppchen. Gut, und dann legen wir auch los. Die rote Lampe leuchtet. Wir haben die technischen Hürden überbrückt. Ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Patrick Köppchen. Grüß dich, Patrick.
Hallo. Hallo, grüß dich, Konsti.
Wie geht's dir?
Du, mir geht's wunderbar gerade. Jetzt gerade in meiner Mittagspause habe ich mir genommen am Platze in München.
Ja, München ist ein gutes Stichwort. Du bist gerade irgendwie umgezogen, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Ja, also bewohne hier schon eine Wohnung, allerdings ist da nichts anderes als ein Bett und eine Leiter drin. Von daher kann man es noch nicht umgezogen nennen, aber es wird nächste Woche Montag ziehe ich dann komplett um. Dann bin ich endlich in München dann auch angekommen.
Und erzähl mal kurz, also du ziehst aus Düsseldorf nach München. Warum der Umzug? Was hat es damit auf sich?
Ja, ist genau. Also in Düsseldorf habe ich ja zuletzt gespielt und dann auch nach meiner Verletzung da Reha gehabt und dort gelebt weiterhin. Einen großen Freundeskreis dort habe. Und dann kam aber eine berufliche Veränderung stand ins Haus. Und aufgrund dessen habe ich mich für den Standort München entschieden, weil jetzt werden Hüte gemacht.
Ja, über die berufliche Veränderung und die Hüte wollen wir auch sprechen. Dann lass uns doch erstmal aber beim Eishockey vielleicht noch kurz bleiben.
Na klar.
Wie ist vielleicht ein bisschen komisch, weil du jetzt schon, ich glaube, ich habe nochmal geguckt, im Februar hast du ja offiziell gesagt, dass du nicht mehr weiterspielst und deine Karriere beendest. Wie ist das seitdem so, wenn du ans Eishockey denkst und höchstwahrscheinlich auch, du sprichst den Freundeskreis an, du hast ja höchstwahrscheinlich auch nach wie vor viele aktive Eishockeyspieler in deinem Freundeskreis, ne?
Ja, absolut. Ja, es war natürlich alles andere als einfach, ne? Also habe ich nach der Verletzung, die ich im letzten Saisonspiel erlitten hatte in Augsburg, habe ich OP schwerer gehabt und habe dann immer noch die Hoffnung und den Willen gehabt, zurückzukommen nochmal. Ich hätte gerne nochmal ein Jahr gespielt. Allerdings hat die Schulter das nicht mehr zugelassen. Da hat man sich mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammengesetzt und dann haben wir letztendlich nach, ja, würde fast sagen, 9-monatiger Reha, wahrscheinlich noch ein bisschen länger, haben wir dann entschlossen, dass das so nicht mehr funktionieren wird für den Profi-Eishockeysport. Und da man ja nach der Karriere sich auch noch in irgendeiner Art und Weise bewegen möchte, war das, glaube ich, am Ende des Tages die richtige Entscheidung. Und es war nicht einfach, der Schritt, also ich glaube auch in meinem Abschiedsvideo sieht man, da musste ich mir tatsächlich die eine oder andere Träne verdrücken. Ist immer eine schwierige Situation, wenn man sein Leben lang, also ich habe ja mit 7 Jahren Eishockey angefangen und seitdem Eishockey gelebt. Und wenn dann sowas ins Haus steht, das ist immer eine schwere Sache. Allerdings habe ich das große Glück gehabt, dass ich während der Reha-Zeit und so auch immer mal wieder nach links und rechts geguckt habe. Und habe dann relativ schnell eine neue Aufgabe für mich entdeckt und gefunden, wo ich momentan auch drin sehr aufgehe. Also von daher waren die ersten Wochen sicher schwer und da haben mir aber auch meine Freunde und meine Familie weitergeholfen und sind immer positiv in meinem Umfeld gewesen. Und aufgrund dessen bin ich in der glücklichen Lage, jetzt zu sagen, dass ich ein sehr glücklicher Mann bin.
Sehr gut. Und sag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Wie verfolgst du das im Moment noch? Also, und mit wem bist du so regelmäßig im Austausch? Du hast ja natürlich noch überall Verbindungen hin, nehme ich an, aber natürlich in erster Linie nach Düsseldorf. Oder gibt es sonst noch Standorte, Städte, DEL-Clubs, wo du ansonsten noch regelmäßig bist oder im Austausch bist mit Jungs?
Nee, das spielt sich tatsächlich. Also, da ich selber mehrere Projekte habe, ist mir die Zeit leider auch nicht gegeben, mich mit noch anderen Leuten über Eishockey viel auszutauschen. Aber in Düsseldorf, du hast es angesprochen, kenne ich noch sehr viele, auch Jungs, die alle aktiv sind noch. Und da sieht man sich natürlich immer mal, wenn ich in Düsseldorf war, sieht man sich dann da natürlich zum Abendessen, Kaffee trinken, Mittagessen, diverse Freizeitaktivitäten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da steht man natürlich im Austausch, weil man für die Jungs ist natürlich Hauptthema gerade, wie schwierig das alles ist. Und aufgrund dessen bin ich da eigentlich so mit dem Alex Barter, verbringe ich sehr viel Zeit zum Beispiel. Und das ist ja auch ein Wortführer und da kriegt man dann für mich jetzt als Außenstehender, muss ich ja schon sagen, und Ex-Aktiver kriege ich dann auch schon noch sehr, sehr viel.
Wie wichtig findest du das denn, dass sich jetzt Alex Barter ist ja glaube ich auch dabei, Mo Müller, Patrick Reimer in erster Linie. Ich hatte das Thema hier auch 2-3 Mal schon in anderen Folgen und habe auch immer gesagt, dass diese Spielergewerkschaft oder wie es jetzt Spielervereinigung ist, für uns als Liga kein Problem ist, weil es auch wirklich kein Problem ist. Im Gegenteil, wir begrüßen das, dass es sowas gibt. Wie nimmst du dieses Thema wahr, dass sich die Jungs da jetzt zusammengeschlossen haben, um höchstwahrscheinlich ja nochmal eine stärkere Stimme zu bekommen?
Ja, ich finde das mehr als notwendig, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sich da die richtigen Jungs zusammengetan haben, die eben die nötige Erfahrung mitbringen und die nötige Kraft haben, sowas tatsächlich dahin zu bringen, dass man auch gehört wird. Ich meine, gestern der Post vom Mo Müller, ich fand, das war sensationell verfasst auch. Und ich glaube schon, dass wenn man diese ganzen Kräfte und beeinflussenden Sachen komprimiert, eben in einer Gewerkschaft, dass man dann mit einer ganz kräftigen Stimme sprechen kann und hoffentlich auch das nötige Gehör findet dann. Ne?
Mhm. Gab es das zu deiner Zeit eigentlich auch immer mal, dass es da irgendwie so Jungs gab, die gesagt haben, komm, wir müssen uns mal zusammentun? Oder war das eher weniger der Fall? Oder hat es dann letztlich irgendwie an unterschiedlichen
Sachen gescheitert? Ja, also es gab immer mal wieder Szenarien, wo man sagte, so eine Spielergewerkschaft wäre ja nicht verkehrt. Ich meine, Nordamerika ist da, glaube ich, ein Vorbild. Die haben ja eine Spielergewerkschaft. Aber in dem Sinne haben sich, glaube ich, zu der Zeit wenige Leute dafür gefunden und war vielleicht auch nicht die großartige Notwendigkeit dafür da. Und damals war auch ein großes Thema natürlich, wie finanziert man so eine Gewerkschaft denn eigentlich? Ne? Aber ich glaube, dass die Jungs jetzt, soweit ich das mitkriege, alles tolle Lösungen da schon gefunden haben. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht und hoffe wirklich sehr für den deutschen Eishockeysport, dass die Jungs da was bewegen können dann.
Mhm. Dann lass uns doch noch einmal, das interessiert mich nämlich auch persönlich, weil ich habe natürlich auch ein bisschen nochmal was gelesen, jetzt auch nachdem du gesagt hast, dass du nicht mehr weiterspielst, so was deine Standorte angeht. Und da hast du ja immer schon mal ein bisschen was zugesagt. Gibt es eigentlich irgendeinen Standort oder eine Mannschaft oder ein Jahr, du bist auch ein deutscher Meister mit 2 Clubs geworden, wo du sagst, das war irgendwie ganz besonders und steht nochmal irgendwie über anderen Sachen. Gibt es da etwas?
Ja, also natürlich in erster Linie sind die Meisterschaftsjahre in Erinnerung geblieben, wie sich die Sachen dort verhalten haben, weil ich zweimal ja mit Mannschaften Meister wurde, die nicht unbedingt zu den Top-Favoriten gehörten. Und das sind natürlich spezielle Saisons und da haben sich natürlich auch spezielle Szenen, sage ich jetzt mal, abgespielt während der Saison. Also auch sehr unschöne Szenen teilweise, aber am Ende des Tages war ich in der glücklichen Lage, in vielen tollen Teams mit vielen tollen Mitspielern spielen zu dürfen. Und an sich möchte ich sagen, ja, also klar, ich habe hier in München mein erstes DEL-Spiel gemacht. Also so schließt sich auch irgendwie der Kreis dann wieder. Also daran erinnert man sich natürlich. Dann habe ich große Glück haben dürfen, Hamburg näher kennenzulernen. Habe dort 4 Jahre gespielt. Der wunderschöne Start, hat mir riesen Spaß gemacht. Und aber auch Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf jetzt zum Schluss. Also das sind alles, Hannover war ich 7 Jahre lang und man hört ja immer, ach, Hannover ist so eine hässliche Stadt und ich war dort 7 Jahre und muss sagen, der Hannoveraner selber macht seine Stadt manchmal sehr viel schlechter, als sie dann tatsächlich ist, weil ich habe da auch wunderschöne Flecken entdeckt und von daher möchte ich meinen, wenn man was rausnehmen sollte, dann wären es natürlich die Meisterjahre. Und aber das ist, glaube ich, bei jedem so, dass wenn der Erfolg da ist, dass das nochmal eine spezielle Sache ist, mit dem man, ja, wovon man wahrscheinlich seinen Enkelkindern dann noch erzählt, wenn es dann welche gibt.
Mhm. Glaube ich. Und sag mal, Nationalmannschaft, habe ich auch nochmal reingeguckt. Ist es ja so, dass du 2015 in der Nationalmannschaft warst und nochmal gespielt hast und davor ja sehr, sehr viele Jahre davor, richtig? Also so
2002 war meine erste Weltmeisterschaft und 2015 meine zweite Weltmeisterschaft. Ja, ich glaube, das ist auch nicht dass das so normal ist, ne? Dass man dann mal kurz 13 Jahre sagt, das passiert nicht mehr und dann kommt man dann noch mal zu der Ehre, was mich natürlich unfassbar stolz gemacht hat. Ja. In den Jahren zuvor war es dann immer mal wieder bei kleineren Turnieren oder eben in der WM-Vorbereitung dann doch noch den Cut erlebt und durfte man dann doch nicht mitfahren. Und von daher habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es nach so langer Zeit dann nochmal geklappt hat in Prag.
Ja. Und sag mal, aber wenn du sagst, du hast mit so vielen Leuten zusammengespielt und kannst dir höchstwahrscheinlich jetzt auch, wäre auch nicht die Frage, die alle aufzuzählen und so, aber würdest du es denn hinkriegen, so deine Top-Mannschaft irgendwie aufzustellen? Oder bist du da überfragt? Meine Top-Mannschaft. Oder gibt es da so viele?
Besteht immer die große Gefahr, jemanden zu vergessen, den man nicht vergessen möchte.
Ja, genau, deswegen frage ich.
Also aus dem Stegreif kann ich dir sagen, im Tor, klar, Timo Pielmeier für mich. Und da würde ich wahrscheinlich einen Demi Kotschneff noch mit ins Boot holen. Und ja, ansonsten habe ich mit Sophie, also in erster Linie natürlich mit meinen Freunden, also mit Niki Mond, Daniel Kreuzer habe ich leider nie gespielt, aber ist auch ein sehr guter Freund, bin auch der Patenonkel seiner Tochter. Ja. Den würde ich natürlich bei mir reinholen und Tino Boos, Alex Bartha, Björn Bartha natürlich, meine beiden Besten, Thomas Dolak, ganz klar. Und jetzt will ich halt niemand mit Sascha Gotsch, war immer eine Freude, gegen ihn Unterzahl zu spielen im Training, das war immer ganz hervorragend. man hat so viele tolle Charaktere kennengelernt und miterleben dürfen. Und auch, wenn ich mich an Ingolstadt jetzt kurz erinnere, weiß nicht, so ein Derek Dinger, mit denen habe ich eine unfassbar lustige Zeit gehabt. Und und jetzt fängt es nämlich schon an. Jetzt habe ich Angst, dass ich irgendjemand vergesse.
Ja, das war, ich will dir ja auch nicht irgendwie jetzt die Aufgabe stellen, dass du am Ende wirklich da 2, 3 vergisst, die du nicht vergessen willst. Ich fand das nur jetzt gerade passend, weil du ja wirklich nicht nur bei 2, 3 Clubs in der DEL gespielt hast, sondern mehrere. Und ich könnte mir vorstellen, dass es brutal schwierig ist, da überhaupt ein Top-Team aufzustellen. Aber du hast ja schon viele.
Aber siehst du, jetzt fällt es mir ein, siehst du, Patrick Butschers aus Nürnberg müsste ich mit reinnehmen. Patrick Reimer müsste ich mit reinnehmen. Also David Wolf, der jetzt in Mannheim spielt, mit dem habe ich auch die Meisterschaft zusammen gefeiert und eben auch lustige Zeit gehabt. Also das sind alles so Jungs, die würden mir wahrscheinlich jetzt im Laufe des Gesprächs, wenn wir weitermachen, immer wieder neue einfallen. Müsste ich dann immer einfach nochmal einen Namen reinschmeißen.
Ja, aber kannst du ja. Wir sprechen ja noch ein paar Minuten. Da kannst du dann immer nochmal einen Namen reinschmeißen.
Okay.
Aber sag mal, was die Frage, die sich für mich auch aufdrängt, wir haben gesagt, wir wollen auch über deine Projekte und so über die Zukunft sprechen. Hast du denn nie den Gedanken gehabt oder die Überlegung, dass du im Eishockey bleiben willst, auch irgendwie nach deiner aktiven Zeit?
Doch, der Gedanke war natürlich der erste und der liegt natürlich auch sehr nah. Und die erste Idee war auch, dass ich Fitnesstrainer werde. Und da ich, glaube ich, zumindest zum Ende der Karriere immer wieder dafür bekannt war, dass ich doch ein relativ fitter Spieler war,
ja,
und eigentlich immer sehr viel extra gemacht habe, lag das natürlich super nah und habe ich mir auch am Anfang gedacht, das wäre meins, da habe ich richtig Lust drauf. Aber wo ich dann angefangen habe, das zu studieren und so, dann sind mir immer mehr Fragen haben sich bei mir aufgeworfen und will ich das überhaupt? Und vielleicht ist es ja auch erstmal gut mit dem Thema Eishockey, dass man einfach mal auch kompletten Abstand dazu gewinnt. Also, und da bin ich für mich einfach dann zu dem Entschluss gekommen, ich lasse mit dem Eishockey das jetzt erstmal ruhen. Ich glaube, dass ich dem Eishockey für immer verbunden bin. Das steht außer Frage. Ich bin dem Sport so viel dankbar für so vieles. Und aber momentan möchte ich mich da aktiv an irgendeine Art und Weise da nicht beteiligen. Ich bin immer jemand, mit dem man reden kann, mit dem man sich austauschen kann über das Thema natürlich, aber ich bin jetzt nicht gerade, ja, ich fühle mich jetzt gerade nicht, vielleicht möchte ich sogar sagen, ein bisschen leer in dieser Art und Weise, in der Hinsicht, um dass ich jetzt einfach was anderes brauche und mal völlig weg vom Eishockey bin und einfach mal auch aus dieser, ja, Hockey-Bubble, könnte man es jetzt sagen, einfach mal ausbreche und ja, draußen Head in the Swivel und schauen, was da draußen alles so gibt. Und ja, wie du schon sagtest, das ein oder andere Projekt habe ich jetzt gefunden, was mich gerade sehr erfüllt und auch sehr ja, viel rumkommen lässt. Und von daher bin ich da eigentlich, ja, war ich mir ziemlich sicher, dass das so der richtige Schritt ist bis jetzt. Aber was in 1, 2, 3, 8 Jahren ist, das kann, glaube ich, niemand sagen. Und da bin ich ja auch nicht so verbohrt, dass ich sage, ich würde nie im Eishockey irgendwas aktiv machen. Ich glaube, das kommt mit der Zeit und was passieren soll, wird eh passieren. Und von daher lag es kurzzeitig nah, aber ich glaube, mit dem Schritt jetzt mal ganz rauszugehen, habe ich mir selber einen Gefallen getan.
Okay, spannend zu hören. Dann, ja, aber dann lass uns doch mal über das eine oder andere Projekt sprechen. Also wir haben ja auch ehrlicherweise ein gemeinsames, das ist diese Vibadoo-Geschichte, da wollen wir jetzt aber nicht den Podcast für nutzen, um jetzt hier auf die App aufmerksam zu machen und die ganze Zeit die
Trommel zu rühren. Haben wir gerade kurz gemacht.
Ja, habe ich jetzt doch kurz gemacht. Aber wir wollen, mich interessiert eigentlich viel mehr und die Hörer vielleicht auch, was es denn ansonsten noch gibt. Also du bist ja, musst du gleich mal mit deinen eigenen Worten erzählen, du bist ja in das, sage ich mal, Hut-Business eingestiegen oder willst in das Hüte-Business einsteigen, richtig?
Ja, genau. So sieht's aus. Also war ja schon immer ein sehr modeinteressierter Mensch, was man hier und da, glaube ich, mir auch früher in den Stadien, kann mich noch erinnern, wo ein Trainer kam um die Ecke und hat mich gesehen, wo ich meine Jeans im Schraubstock eingeklemmt habe und die damit dann abgewetzt habe mit einem Schleifstein und allem. Da hat er auch noch den Kopf geschüttelt und hat die deutschen Eishockeyspieler nicht ganz verstanden, glaube ich. Das war noch ein bisschen andere Generation. Und, aber nee, ich war immer sehr modeinteressiert und hatte auch schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, ach, ein eigenes Label aufmachen, so ein paar T-Shirts und ja, Hoodies oder so. Das würde mir doch gut zu Gesicht stehen. Habe dann aber festgestellt, dass ich dafür viel zu wenig Talent in Sachen Male, also Zeichnen und so habe. Und dann hat ein Freund mich vor einem Jahr oder so mal angesprochen, ob wir nicht mal zusammen also einen Hutkurs machen wollen. Das ist so ein Wochenendkurs und da kann man in Verbindung mit den wirklichen Hutmachern dann sich einen Hut selber bauen nach Maß. Und das haben wir dann gemacht, eben für ein Wochenende. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann mich damit sehr viel mehr beschäftigt habe und ja, dann vielerlei Kontakte geknüpft habe und dann ein Praktika gemacht habe in Australien für ein paar Wochen. Ist halt zwar nicht der nächste Weg, aber es war die einzigste Dame, die mich das machen lassen hat mit ihr und dass ich ihr über die Schulter schauen durfte. Und nachdem haben wir dann noch viele andere kleine, also dann wiederum in Zusammenarbeit mit meinem mit dem Gabriel, mit dem ich das zusammen mache. Und dann sind wir in die Schweiz gefahren, nach Skandinavien waren wir noch kurz. Und ja, dann haben wir das doch relativ schnell und gut erlernt und haben gemerkt, wir haben bald Talent und das Wichtigste, dass wir da ja eine neue Passion gefunden haben, wo ich mich sehr viel begeistern kann und wirklich ja, Liebe dazu entwickeln kann. Und ich finde, solange man etwas gerne macht und mit einem Lachen in der Früh aufsteht und alles dafür gibt, dann kann das nur was Gutes werden. Ja, und dann hat es sich relativ schnell ergeben. Das war eigentlich auch gar nicht so geplant, dass es alles so schnell geht. Aber dann hat sich hier in München eben ein Laden aufgetan, wo wir eben unsere kleine Werkstatt, ich lerne es liebevoll Atelier, aufmachen können. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, am Ende des Tages habe ich jetzt mit meinem Partner zusammen ein Atelier in München, im Herzen Münchens, möchte ich fast sagen. Und wir sind jetzt kurz vor der Eröffnung, also wenn alles nach Plan läuft, das ist ja leider durch die derzeitige Lage von Corona eben auch nicht die einfachste. Aber wenn alles nach Plan weiterläuft, dann wollen wir so in 3 Wochen, also sprich so Ende September wollen wir dann die Eröffnung feiern.
Genau. Okay, super, spannend. Und sag nochmal, wo habt ihr diesen Kurs damals gemacht? Der war in Deutschland in dem Wochenende, bevor ihr dann...
Der war auch in München, genau, der war okay. auch in München. Der war okay. auch in München. Und ja, dann haben wir, also ich war voller Vorfreude, allerdings hatte ich auch einen heiden Respekt davor, weil ich mich bis dahin, also es war ja nicht über Nacht, dass wir sagten, okay, morgen fangen wir an, mit beschäftigt und dachte, ja, das könnte echt was sein, wo ich Bock drauf habe, weil eben die Kreativität eh schon in mir ist und ob ich das Handwerkliche aber eben hinbekomme. Ich meine, früher beim Eishockey habe ich dann immer meine Schläger selber abschneiden können, weil ich die immer schräg abgeschnitten habe und habe das andere machen lassen, die das besser konnten. Und ja, jetzt mittlerweile stehe ich im Atelier und arbeite mit Stichsäge, weil wir eben Hüte nach Maß anfertigen und da ist es dann notwendig, nicht nur die Kopfgröße zu ermessen, sondern eben auch die Kopfform. Und dafür müssen wir dann halt eine Platte rausschneiden, die dann die Kopfform des Kunden hat. Und das ist jetzt schon sehr viel handwerkliche Sachen, die ich vorher nicht wirklich konnte, aber mir jetzt über die Zeit einfach selbst beigebracht habe. Und ja, ich bin sehr glücklich, wie es gerade funktioniert. Also wird immer besser. Und was wollte ich sagen? Achso, ja, und so andere Sachen natürlich, wie ich habe jetzt logischerweise auch noch nie vorher an einer Nähmaschine gesessen, aber auch das, da haben wir einen Nähmaschinenkurs gemacht und seitdem fluppt das auch ganz gut. Also ich bin da schon sehr zufrieden mit mir, was ich mir doch in, ja, jetzt nicht allzu kurzer Zeit, aber was ich mir über die Zeit bis jetzt selber beigebracht habe und auch eben durch diverse Kurse natürlich nochmal intensiviert habe. Mhm. Und deshalb auch jetzt erst die Shop-Eröffnung, weil jetzt fühlen wir uns bereit. Also die ersten Hüte, die wir gemacht haben, die waren wahrscheinlich noch nicht die großen Meisterwerke. Aber mittlerweile gibt es doch überall Lob und man wird auf Straßen angesprochen. Hey Mensch, cooler Hut, wo gibst du den? Und so eine Sachen. Und jetzt bin ich in der tollen Lage zu sagen, den machen wir selber. Und das macht schon Spaß. Also wir haben uns gestern für eine Stoffmesse angemeldet. Und das sind so Sachen, da kriegt man, also ich habe gestern zumindest, ich weiß nicht, ob man dafür extrem emotional sein muss oder was, keine Ahnung, aber ich habe einfach Gänsehaut bekommen, als ich die Rückmeldung bekomme, okay, ab morgen kannst du zur Messe gehen mit der Firma und so. Also das ist schon schöne Sachen. Dann kam heute habe ich das erste Mal unsere Visitenkarten, unsere neuen in der Hand gehabt. Also das sind schon so kleine weihnachtliche Erlebnisse, die ich gerade hier Tag ein, Tag aus erlebe.
Ja, hört sich mega an. Und das heißt, ihr macht zu zweit diesen Laden auf in München und ihr macht auch dann erstmal zu zweit wirklich in Handarbeit die alles Hüte, Handarbeit, genau. Alles in Handarbeit, die Hüte für alle möglichen Leute, die sich interessieren und so einen Hut haben wollen.
Absolut, für alle Hutliebhaber, für alle, natürlich hat man jetzt am Anfang viel mit Freunden ausprobiert und so Sachen, aber das ist, ja, jedermann ist herzlich willkommen. Wir haben jetzt auch schon eine Instagram-Seite, die wir langsam bespielen, dann werden wir demnächst die Website hochfahren und dann ist Rock'n'Roll angesagt.
Nicht schlecht. Sag mal, wenn du sagst, in 3 Wochen legt ihr dann los, kannst und willst du schon verraten, wie ihr dann heißt? Oder willst du das noch so ein bisschen, willst du den Spannungsbogen noch aufrechterhalten?
Oh, nee, ich glaube, das kann man schon sagen. Unser Label nennt sich Fatzke.
Okay. Und
Fatzke ist so, ja, berlinerisch, so Lausbub. Ich glaube, wenn man es googelt, kommt ein bisschen was anderes raus, aber ja. Ich interpretiere es gerne als Lausbub und ich fand, das passt auch zu dem Stil unserer Hüte. Und von daher, also wir machen Unisex, also wir können auch klassisch, aber wir sind dann doch eher so ein bisschen, die ein bisschen Rock'n'Roll da sprechen lassen wollen. Beziehungsweise lassen wir uns natürlich alles in Absprache mit dem Kunden dann. Aber in den meisten Fällen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir uns da auf nicht diese 0815 Hüte, die man von der Stange überall bekommt, deshalb machen wir das ja eben auf, dass das so auch dann sehr, sehr individuell eben ist.
Ja, hast du denn selber immer schon irgendwie so ein Faible für Hüte gehabt und hast du gerne früher schon mal so Hüte getragen oder kam das jetzt auch erst?
Ja, in der Tat. Also ich hab schon relativ früh angefangen mit Hut tragen und habe jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal als Hutmacher in München lande. Also von daher. Ja. Nee, aber also die, dieser Fable bestand schon immer für Kopfbedeckung an sich und natürlich dann eben auch Hüte. Ne?
Ja. Und habt ihr nochmal irgendwie den, wie muss ich mir das vorstellen, habt ihr nochmal irgendwie so ein Marktresearch gemacht und habt nochmal geguckt, wie viel potenzielle Leute es gibt, die Hüte tragen? Oder habt ihr da eher auf eure Intention, auf euer Bauchgefühl gehört und habt gesagt, so, also wir sehen eigentlich, wenn wir mal mit offenen Augen durch die Straßen laufen, wir sehen so viele Leute, die einen Hut aufhaben, da muss es doch möglich sein, nochmal mit dem eigenen Label irgendwie nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Wie war das?
Ja, Marktresearch, also so sind wir da auch nicht rangegangen. Wir haben natürlich uns erstmal in erster Linie umgehört und umgeschaut, macht es Sinn, sich in diese Nische zu begeben? Ja. Und nach hin und her sind wir dazu gekommen, absolut, die Welt braucht unsere Hüte. Ja. Nein, Quatsch, es gibt ganz tolle Hütmacher da draußen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir nochmal unsere eigene Note in irgendeiner anderen Art und Weise damit einbringen können und den Hutmarkt einfach bereichern können. Und aufgrund dessen, und dann war eben die Frage, wird es in München oder in Düsseldorf stattfinden, weil mit dem Gabriel, wo ich es hier mache, der ist in München und lebt in München und ich eben in Düsseldorf. Und da hatten wir eben auch schon die nötigen Kontakte, sage ich jetzt mal, und so ein bisschen, dass man weiß, wo man hingeht und. Und wir haben uns dann für München entschieden, weil wir der Meinung sind, dass hier die Hutkultur doch noch etwas ausgeprägter ist, als es dann in Düsseldorf ist. Das war dann wirklich aber auch wir haben da jetzt keine wochenlange Marktanalyse und Umfragen gestartet. Wir haben das dann einfach nach ein paar Nächten Schlafen aus dem Bauch entschieden und haben beide gesagt, ja, wir denken, München ist es.
Okay. Und so dieses ganze Thema Visitenkarten und Internetauftritt und so, habt ihr das auch alles selber gemacht oder hattet ihr da irgendwie Support von Kumpels?
Da haben wir glücklicherweise den Max an unserer Seite. Aha. Und der steht uns in solchen Sachen dann mit Rat und Tat zur Seite und der macht auch die Fotos für uns immer. Also Rocker Studios ist er. Mhm. Und er macht für uns die Fotos. Macht aber auch für uns den Instagram-Auftritt und macht eben auch die Website hat er entwickelt für uns. Also da sind wir schon sehr glücklich, dass wir so einen tollen Mann an unserer Seite haben, der uns in diesen Sachen eben so unterstützt, weil selber hätte ich jetzt da auch nicht große Ideen gehabt.
Und sag noch einmal, wie kam das mit Australien zustande? War das ein Zufall, dass du da irgendwie, das war eine Frau, sagtest du, die dich da ihre Fittiche genommen hatte.
Genau, ich habe überall hingeschrieben und habe nach Praktikas gefragt und viele haben mich abgewiesen eher und haben gesagt, nee, mach alleine und nö, wir wollen jetzt. Oh, warte, jetzt wird es gerade laut, sorry.
Kein Problem.
Nee. Und da ich schon mal in Australien war und einen Roadtrip gemacht habe und der endete in Sydney und da ist der Bondi Beach und am Bondi Market, der ist immer sonntags, sind so junge Labels, die ihre Sachen da ein bisschen unter die Leute bringen und da war unter anderem sie mit ihren Hüten, als ich da durchgeschlendert bin und habe mich mit ihr lang unterhalten, eben weil ja dieses Hutthema für mich schon immer aktuell war und dann haben wir, aber ich bin am selben Abend noch geflogen wieder und dann sind wir irgendwie so verblieben, ach ja, schön, melde dich, wenn du wieder da bist, vielleicht bist du ja auch noch da und dann habe ich eben so viele Absagen bekommen und habe mich dann nochmal besonnen und habe ihr geschrieben über Instagram, habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, bei ihr ein paar Wochen zu sein. Und die war sofort super offen und hat gesagt, na klar, komm vorbei und bestell dir schon alles, was du brauchst und so. Also es war ganz toll, wie sie mich da dann unterstützt hat und mich willkommen geheißen hat. Habe ich überall mitgenommen, hat mir alles gezeigt eigentlich und es war sehr lehrreich, sehr anstrengend auch, aber ich glaube, habe da auch noch ein bisschen Zeit gehabt, um Bondi und überhaupt Sydney zu genießen. Also es war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall.
Hört sich gut an. Und sag mal, wo kommt so die Inspiration her dann bei dir, wenn du sagst, ihr macht dann individuelle Hüte nach Maß? Wo schnappst du das? Wo nimmst du die Inspiration her? Wie muss ich mir das
vorstellen? Also eigentlich muss ich sagen, ist das in jeder Lebenslage. Also ich bemerke es bei mir, dass wenn ich so durch die Straßen gehe oder so, dass man ja doch andere Blicke auf manchmal auch ganz banale Sachen hat, wie eine Farbkombination ist auf einmal, wo man sagt, oh, das könnte am Hut toll ausschauen oder letztens war ich hier in der Pinakothek der Moderne Also so Museen besuche und so, die inspirieren einen natürlich auch. Oder wenn man auf irgendwelche Ausstellungen geht und da ich da eh interessiert bin, gehe ich da gerne mal durch und nehme mir auch da meine Inspirationen mit. Ne?
War das zu aktiver Zeit auch schon so? Oder kam das jetzt erst irgendwie im Herbst deiner Karriere oder zum Ende?
Kam eher, dafür musste ich ein bisschen reifer werden. Also am Anfang meiner Karriere hatte ich, glaube ich, viele Sachen, wo ich reingelaufen bin, aber das waren definitiv keine Museen oder irgendwelche Ausstellungen. Das waren dann andere, ja.
Verstehe, okay.
Vier Wände, lassen wir das mal so stehen. Ja.
Na gut, Hauptsache jetzt läufst du in die richtigen Läden rein. Aber das heißt, du bist dann in Zukunft weniger in den Eishockeyhallen anzutreffen, als vielmehr so aufs Stoffmessen und sowas oder Modezusammenkünften oder so. Muss ich mir so vorstellen?
Ja, das stimmt wohl. Also wie gesagt, heute waren wir gerade erst auf einer Stoffmesse wieder und haben neue Kontakte geknüpft. Ich finde es auch immer wichtig, wenn man mit den Suppliers, also mit den Zulieferern, dass man da einfach auch ein Gesicht dann dazu hat, dass man sich mal gesehen hat, dass man auch merkt, da besteht Sympathie und von daher wird man mich definitiv, ja jetzt leider zur aktuellen Zeit ja sowieso, mehr bei solchen Sachen antreffen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gehört, München hat auch eine ziemlich gute Eishockeymannschaft. Und kann mir vorstellen, dass ich da, sobald hoffentlich dann die Saison auch startet, dass ich dann dort mit Sicherheit auch mal vorbeischauen werde und mir die Jungs da beim Arbeiten anschaue und ich selber dann wahrscheinlich eher entspannt in den Zuschauerrängen sitze.
Sag mal, und siehst du denn, das interessiert mich noch bei dem Thema, siehst du denn die Sportler, also die Eishockeyspieler oder auch andere Sportler, als im ersten Step jetzt für eure Hüte und für das Label auch so als Markenbotschafter und Multiplikatoren? Also habt ihr sowas im Kopf, dass ihr mal dem einen oder anderen so ein Ding dann aufsetzt oder nicht?
Ja, sicher. Also A, in meinem Freundeskreis sind ja eben Eishockeyspieler und auch viele begeisterte Hutträger. Mhm. Und dann wäre es ja jetzt albern, wenn die in den Laden gehen, viel Geld dafür ausgeben und der nicht von mir ist. Ne? Also von daher, dann sollen die schon zu mir kommen und sicher haben wir uns damit auch beschäftigt, wie, wen und warum. Und, aber das kommt, glaube ich, auch mit der Zeit dann.
Okay, da sind wir gespannt. Also du sagst in 3 Wochen so ungefähr, macht ihr dann so eine kleine Eröffnung, was in Corona-Zeiten möglich ist, mit Abstand und so, ist natürlich bescheuert. Oder?
Ja, ich glaube, es wird eine ganz kleine, ruhige Runde, wo man einfach mal kurz die monatelange Arbeit, die wir jetzt da reingesteckt haben, mal kurz sich fallen lässt und einfach mal sagt, okay, für einen Abend können wir mal 5 gerade sein lassen oder für einen Tag. Und es wird jetzt es wird jetzt nicht so sein, dass hier München beben wird, weil wir eine Party schmeißen. Also es wird schon eher eine bescheidenere Sache, auch eben aufgrund von Corona ja sowieso. Mhm. Aber nee, das wird, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Das wird ganz spannend.
Ja. Sag mal, letzter Punkt, wo du nun ja auch gesagt hast und wir besprochen haben, dass du quasi dein ganzes Leben im Eishockey unterwegs warst. Kannst du eigentlich sagen, ob es jemals so einen guten Nachwuchs gab wie im Moment im deutschen Eishockey? Also es wird ja auch viel über die, weißt ja auch, das haben wir auch schon mal bilateral bei dem anderen Projekt besprochen, wird viel über Stützle und die anderen Jungs gesprochen. Gab es sowas früher auch schon oder ist das eine Ausnahme im Moment?
Ja, na, wenn man rein an den Fakten das sieht, ist das, glaube ich, dann doch eher eine Ausnahme. Ne? Ich meine, ich glaube, es waren noch nie so viele junge deutsche Spieler interessant für Nordamerika. Und ich glaube, damals gab es immer mal wieder ein Riesentalent hier, also so ein Marco Sturm oder Jochen Hecht oder ganz früher Uwe Krupp eben. Mhm. Und dann kamen immer mal wieder so ein Christian Ehrhoff, Sulzi und ja, brauche jetzt auch nicht alle aufzählen, vergesse ich sicher wieder einen. Ja. Aber aktuell absolut, ich meine, da sind so viele Jungs im Rennen, die sich alle was ausmalen können oder eben Hoffnungen haben und zu Recht auch. Und von daher kann man das dann so hergesehen schon daran festmachen, dass der Aktuelle, dass vielleicht sich da so 2-3 Sachen geändert haben im deutschen Nachwuchs, die dann nicht so schlecht verlaufen.
Ja, für uns als Liga natürlich auch top, wenn das so ist. Und ich habe die letzte Folge mit Moritz Seider gemacht, hier den Podcast, der ja nun auch gerade wieder nach Mannheim zurück ist, der auch nicht lange überlegen musste, glaube ich, in welche Liga, beziehungsweise dass er dann nach Mannheim zurückkommt. Ich habe ihn auch gefragt, ob er nicht überlegt hat, in ein anderes Land zu gehen. Das war für ihn überhaupt kein Thema. Also daran sieht man ja auch, dass die DEL einfach natürlich dann auch an weiter an Wert gewinnen für die Jungs. Ne? Also wenn es mal wieder den Weg zurückgeben muss, vielleicht auch zwischendurch jetzt, so wie beim Mo Seider.
Absolut, ja klar. Also dass da die Liga immer noch interessant ist und ich glaube, jetzt ist natürlich Mannheim auch eine Top-Organisation. Ja. Ich glaube, da würden wenige dreimal überlegen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und von daher ist es allgemein aber natürlich schöne Sache, dass sich so Top-Jungs eben wie der Mo Seider zum Beispiel ohne Frage eben für das Heimatland wieder entscheiden. Ne? Mhm.
So, Patrick, dann würde ich sagen, entlasse ich dich in die Mittagspause. Ist ja falsch, du hast ja gesagt, du hattest jetzt eben die Mittagspause.
Die haben wir gerade beide zusammen verbracht.
Ja, sehr gut. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, gerade so für die neuen Projekte, für die Zukunft, dass das so in Erfüllung geht, wie du dir das wünschst. Bleib vor allem gesund und dann freue ich mich, wenn wir uns regelmäßig hören. Also, mach's
gut. So machen wir das. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich daran teilnehmen durfte.
Sehr gerne, immer wieder.
Alles Gute euch und wir hören uns auf jeden Fall.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Okay, bis dann. Ciao.
Als aktiver Spieler ein beinharter Verteidiger und jetzt in der Modewelt als Hutmacher unterwegs. Ich ziehe sprichwörtlich den Hut davor, dass Patrick beruflich jetzt erstmal einen anderen Weg einschlägt und eben nicht die naheliegende Lösung gewählt hat und im Eishockey bleibt. Und zugleich wäre es schade, wenn er seine Erfahrung und Expertise nicht doch noch irgendwann wieder zurückgeben kann. Aber wer weiß, was noch alles in der Zukunft für ihn kommt. Er hat es ja selber sehr treffend beschrieben. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr weiterhin fleißig eiskalt auf den Punkt hört, teilt und liked. Und für Feedback bin ich immer gerne zu haben. Am liebsten natürlich Positives. Aber auch wenn es was zu meckern oder Verbesserungsvorschläge gibt, dann immer raus damit. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, euer Konstantin.